OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
Ja, da läuft der Rest vom Kaffee noch durch. Da sind wir wieder mit OM Kaffee. Ich habe eben nachgucken müssen, welche Ausgabe es ist. Es ist Nummer 12, also wir haben jetzt das gute Dutzend voll. Das heißt, wir halten es jetzt schon jahrelang zusammen aus mit Olaf. Hallo Olaf.
Hallo Markus.
Ja. War das ein gutes Jahr oder war das ein schlechtes Jahr?
Jetzt mit uns oder generell?
Ja, du kannst es größer ziehen, das Thema, wenn du möchtest.
Ich find's gut, dass wir das noch so durchziehen, weil ich habe ja, das weiß ja noch keiner, das ist inoffiziell, ich würde mal jetzt eine Exklusiv-Info hier rausgeben, dass der Content-Kompass beendet wurde, falls sich an den jemand erinnert, falls jemand von da hier auch zu uns rübergekommen ist. Den Content-Kompass wird es leider nicht mehr geben, dort habe ich mich zumindest verabschiedet. Es kann sein, dass Guido und den noch alleine weitermacht, aber bisher ist seit Januar keine neue Sendung gekommen. Deswegen gehört der Content Kompass der Geschichte, denke ich mal, an. Und ja, das ist jetzt hier mein Fokus-Podcast quasi mit dir. Und deswegen bin ich froh, dass wir noch zusammen das machen.
Das ist schön, ja. Genau, dann sind wir ja quasi mit der nächsten Ausgabe, dann machen wir es schon länger als ein Jahr. Dann kann man sowas marketingmäßig mal verwursten. Ich schicke den Kuchen, glaube ich, oder ich guck mal, was man so kriegt in diesem Internet.
Nee, lass mal. Ich muss 8 Kilo abnehmen ungefähr.
Okay. Selbstgesetztes Ziel oder hat dein Arzt gemeckert?
Nee, selbstgesetzt. Noch, also ich hangel mich immer noch an meinem leichten Übergewicht lang und es ist, glaube ich, nur noch gerade im gesundheitsverträglichen Bereich bei mir.
Okay. Ja, ich gucke immer gerne mein Leben mit 300 Kilo auf. Was ist das TLC? Da sind die krassen Fälle. Da hast du dann wirklich einen dreistelligen BMI, was ich sehr beeindruckend finde.
Das ist eine Lebensleistung, ne?
Also ich finde das dann krass, wenn Leute so 200 Kilo abnehmen und dann eigentlich, ja, klingt blöd, aber immer noch dick aussehen. Das ist dann, ich kann es trotzdem nur jedem empfehlen, diese Sendung mal zu gucken, weil es zeigt einem wirklich auch, welche Schicksale zum Teil dahinter stecken und so. Also ist jetzt nicht so diese typische RTL2-Logik, sondern ich finde es einen Tacken besser als das. Aber wir schweifen
so. Hat mich auch ein bisschen gewundert, warum du sowas guckst.
reine Langeweile. Nee, ich lass uns zum Thematischen übergehen, sonst läuft die Sache komplett aus dem Ruder. Wir haben 3 URLs wieder mitgebracht und ich würde mal einfach die erste pitchen. Also wir gucken uns ja mal Themen an, von denen wir denken, dass sie gerade besprechenswert wären. Ich hatte, Olaf und ich sammeln das ja in einem Dokument, ich hatte irgendwie auch ein bisschen erwartet, dass noch was über AI kommt oder das neue Google-Projekt Magi oder Magi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Oder auch, was auf jeden Fall sehr empfehlenswert ist übrigens, wer noch mal was anderes hören möchte, die New York Times hatte ja ein Podcast-Interview mit Sundar Pichai, heißt er, glaube ich, der CEO von Google. Das war wirklich mega interessant, so diese innere Zerrissenheit, die auch in so einem Konzern dann herrscht. Aber auch hier schweife ich wieder ab. Aber trotzdem, wenn man sich eine Sache anhören sollte in diesem Monat, dann wäre es definitiv dieses Interview, was wirklich zeigt, worüber Google eigentlich alles so nachdenkt. Auch wenn es in Stellen manchmal ein bisschen schwer verständlich ist. Aber wir haben 3 Themen mitgebracht, wie gesagt. Ein Thema, Link findet ihr wie immer in den Shownotes, ist ein Artikel auf Search Engine Land von Julia McCoy. How to write a Content Marketing Mission Statement. Und fand ich einen sehr schönen Impuls, vielleicht für uns alle. Also auch für mich war das nochmal was, wo ich sagte, ja klar, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Mission Statement kennen vielleicht viele von uns, die ja Unternehmer sind und sich dazu mal Gedanken gemacht haben. Und das kann ich eben auch für mein Content Marketing machen. Und in so einem Artikel wird immer auf den Greater Purpose abgezielt, also dass man quasi ja da auch größere Ziele mit verdeutlicht mit diesem Mission Statement. Um das mal mit Inhalt zu füllen, wie schreibt man selber so ein Content Marketing Mission Statement, geht natürlich in 3 easy steps, wie es immer in diesen Artikeln so ist. Punkt 1 ist, dass du dir eben Gedanken um deine Zielgruppe machst. Ich glaube, das ist so der absolute Klassiker. Also für wen ist der Content? Punkt 2, dass du dir überlegst, welche Topic Areas du abdecken möchtest und welche Content-Formate. Und Thema Nummer 3 ist dann, und da tun sich vielleicht manche schwer damit, dass man eben erklärt, wie man dieser Zielgruppe mit dem eigenen Content hilft. Und wenn man diese 3 Sachen für sich beantwortet hat, dann kann man da halt so einen schönen Satz rausmachen, wie, jetzt muss ich spontan aufs Deutsch übersetzen, wir helfen unserer Zielgruppe, also hier Variable 1 einfügen, indem wir welche Art von Content bereitstellen, um ihnen zu helfen, bla bla bla, zu erreichen. Und zum Beispiel, we help small business entrepreneurs by providing insightful financial tips and advice to help them manage their business better and reach their career dreams. Fand ich eine schöne Sache, weil ich nach wie vor erlebe, dass viele da draußen zwar Content produzieren, aber eigentlich noch vielleicht nicht unbedingt Content Marketing machen. Und indem man da nochmal wirklich drüber nachdenkt und sich sowas aufschreibt, für mich dürfte das auch noch gerne ein bisschen weitergehen, aber das wäre zumindest sowas, was man auch ja über seinen Monitor hängen könnte und sich wirklich jedes Mal, wenn ich ein Stück Content veröffentliche, sich nochmal vergewissert, dass alles das, was ich mache, eben auch auf dieses eine Ziel einzahlt. Das war so mein Pitch. Was hältst du von dem Ding, Olaf?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. By the way, kurzer Werbeeinschieber. Von mir gibt es auch einen neuen Beitrag bei Search Engine Land.
Ja.
Den du nicht gepickt hast. Nee, hab ich nicht. Der ist natürlich wieder sehr deep dive. Ich geht um EEAT und Authorship. Gibt es auch in Deutsch noch mal im Sistrix-Blog. Werbeunterbrechung Ende. Zu dem Content Marketing Mission Statement. Ich bin so ein bisschen Know your target audience, ja gut, das kann man bei allem sagen, was man in der Kommunikation macht, ne? Das ist jetzt kein, oder allgemein unternehmerisch. Find your topic areas und content formats and focus. Würde ich sogar 2 einzelne Punkte draus machen. Find your topic areas und als dritten Punkt find your content formats, weil ich, da bin ich mir auch nicht. Also da habe ich so ein bisschen Ambivalenz und Zwiespalt in mir. Einmal, was die Topic Area in puncto, dem jetzigen Punkt 3, explain how you help your audience using content. Ich übertrage das immer auf mich, also wie ich Content Marketing für mich persönlich, für meine Personenmarke und für damit eben auch gegebenenfalls für die Agentur mache, ist eher so ein Thought Leadership Ansatz. Also ich möchte mich mit Themen beschäftigen, die noch nicht so viele besetzen, wo ich einer der ersten bin, der das Thema richtig tief durchdringt. Das hilft aber natürlich, damit will ich so eine Thought Leadership Rolle einnehmen und damit meine Personenmarke stärken. Und das zahlt halt nicht unbedingt in den Punkt, jetzigen Punkt 3 ein, dass ich irgendwelchen Menschen vielleicht damit helfe, ne? Da habe ich so eine Ambivalenz, das ist da mit mir selber auch eine Ambivalenz, wie ich es mache, ne? Weil ich mache es ja aus sehr intrinsisch motivierten Motivationen und gucke relativ wenig dabei, ob ich da jetzt ein direkt zu verkaufendes Produkt dranhängen kann. Weil kann ich mit den Themen, die ich besetze, großteils eben nicht von der Agentur her. Ich will halt eben was anderes damit erreichen. Und ja, wenn ich das natürlich, ich glaube, es ist schlauer, wenn man sich bei seinem Content-Marketing Gedanken macht, ob die Themen, die man besetzt, eine rote Linie bilden zu den Produkten, die ich später verkaufen will. Und gleichzeitig auch darüber natürlich denjenigen helfen, bei irgendeinem Problem helfen kann, klar. Und dieses Format will ich nochmal gesondert betrachten dabei, weil wenn du zum Beispiel ein Videoformat hast, brauchst du die, gerade bei einem Videoformat, aber auch beim Schreibformat, so beim Textformat, brauchst du Menschen, die dieses im Unternehmen, die dieses Format auch ausführen können. Es ist nicht jeder Videomensch, es ist nicht jeder ein Textmensch, es ist nicht jeder ein Podcastmensch. Da sind so mehrere Ebenen, die so ein bisschen in dem Artikel, der so ein bisschen so ein Step, so einen theoretischen Durchlauf darstellt, da werden aber einige Ebenen ausgeblendet, die ja nicht die ja irgendwie gegeben sein müssen, damit du diese das auch so durchziehen kannst, so nutzerzentriert auch wirklich alles ausrichten kannst, damit es auch so gemäß diesem Mission Statement hier funktioniert, was du dann für dich formulierst. Also es wären halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen theoretisch und es wären so ein paar Ebenen dabei ausgelassen, finde ich, bei den Gedanken.
Da stimme ich dir zu. Also was mir bei dem ersten, als ich es das erste Mal gelesen habe, vor allem fehlte, ist, wie hilft es eigentlich mir? Also auch da könnte ich jetzt als SEO natürlich erstmal sagen, ja, ich will halt zum Beispiel Backlinks generieren auf diesem Weg oder ich will das oder ich will das. Ich will Sichtbarkeit generieren, all dieses ganze Zeugs. Am Ende des Tages fand ich es aber eigentlich ganz gut, genau das rauszulassen. Nämlich ich glaube schon, dass bei Content Marketing der primäre Gedanke sein sollte, eben die Zielgruppe. Und ich glaube nach wie vor, dass viele da draußen gerade kleinere Unternehmen, die jetzt noch nicht so weit in der Denke sind, einfach immer noch viel zu sehr bei sich selber sind und sagen, so, wir reden jetzt über unsere Produkte, das, was wir machen, hier und da und Firmengeburtstag und heute haben wir eine neue Lieferung davon bekommen. Und deswegen fand ich das Ganze eigentlich interessant. Ich stimme dazu, da fehlen mir überhaupt noch ein paar Ebenen, also überhaupt sich mehr Gedanken darüber zu machen, auch was Tonalität zum Beispiel angeht. Wie treten wir auf? Duzen wir? Siezen wir? Sind wir eher krawallig? Sind wir eher nett? Also alle solche Sachen müssen natürlich auch überlegt werden. Aber die gehören eigentlich dann nicht in so ein Mission Statement. Gibt ja noch mehr. Also auch wenn du, auch wir beide so als Gründer wissen, es gibt ja auch noch ein Vision Statement und all solche Sachen. Das heißt, das kann man natürlich an anderer Stelle dann noch tiefer abfeiern. Aber wirklich, also, ja. Sag du.
Also ich glaube, wenn wir uns beide jetzt mal angucken, wir beide sind Agenturinhaber, wir beide sind selber Content-Kreatoren, wie das heute heißt, Content-Creator, Content-Creator. Und wir beide fahren ja, unser Mission-Statement ist, glaube ich, komplett unterschiedlich, wenn ich das so wahrnehme. Also du hast dir ja auf die Fahnen geschrieben, du möchtest. Ich glaube, unsere Zielgruppen sind zum Beispiel auch komplett anders ausgerichtet. Von uns beiden jetzt, nicht von unseren Agenturen, sondern von uns beiden. Vielleicht hast du es auch noch mehr allein mit den Agenturinteressen irgendwie. Ich ja. muss sagen, ich bin da wirklich sehr egoistisch und konzentriere mich auf meine Themen, die mich auch interessieren und mich treiben. Ne? Ja. Das ist mein Mission Statement, dass ich da auch so eine Pionierarbeit leisten will und Sachen erschließen will, die eben noch nicht so viele erschließen. Bei dir ist es, zumindest erkenne ich bei dir von außen, du möchtest ja, sagst ja immer wieder, ey, kümmert euch nicht so viel über diesen ganzen fancy Kram da draußen, sondern konzentriert euch auf die Basics und das, ich zeige euch, ruf euch immer wieder in Erinnerung, das sind die Basics, fangt da an, macht das, bevor ihr euch mit diesem fancy Kram beschäftigt. Das höre ich bei dir immer raus, bei dem, wenn du deine Content-Formate irgendwie machst, ja. So.
Ich fände es übrigens auch spannend, als du eben sagst, dass so Content-Formate, nicht jeder kann alles. Ich habe das gerade im letzten Jahr für mich nochmal sehr klar gemerkt, dass ich auch nicht alles kann und vor allem nicht alles will. Mir fällt das zum Beispiel total auf. Ich hatte eigentlich auch Lust, mal einen Online-Kurs zu machen. Und ich hab auch einen produziert, habe ihn dann aber eigentlich am Ende des Tages weggeschmissen. Einfach, weil ich Aufzeichnung von Video nicht mag. Wir haben jetzt auch ein neues Stream-Format, das macht mir total Spaß. Also, wenn das live ist, in Klammern auf, es kann irgendwas schief gehen, Klammer zu, dann ist das gut für mich. Oder auch wenn es einen definierten Termin gibt, dann und dann geht das Ding live, dann kann ich das gut. Aber ich könnte jetzt nicht so ein 4-Stunden-Video aufzeichnen. Gab ja auch letztens ein paar Anfragen diesbezüglich oder auch einige. Ich sag mal, Konferenzen in der Vergangenheit, wo nur Aufzeichnungen zugelassen waren und wo dann nicht öffentlich ersichtlich war, dass es eine Aufzeichnung war, wo ich einfach so für mich schon vor Jahren beschlossen habe, nee, ich will das zum Beispiel nicht mehr machen. Und genauso sehe ich das. Es gibt Leute, die sich vielleicht vornehmen, einen Podcast zu produzieren, aber einfach steif sind wie sonst was und einfach nur wie ein Roboter sprechen. Und deswegen, also fand ich nochmal auch eine gute Sache, sich das eben ganz genau zu überlegen, was passt eigentlich zu mir oder oder zu uns.
Ich kann zum Beispiel das, was ich nicht kann, ist dieses Monolog in diese Kamera schon, was du ja teilweise auch machst, also dass du so Einzelsachen machst und dann irgendwie in die Kamera sprichst, aber da ist gar keiner. Ja. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich glaube, wir wurden von derselben Organisation angefragt, wo ich auch abgelehnt habe. Komm, wollen wir da, wir können es ja benennen, dann kriegen die vielleicht noch ein bisschen Werbung, aber es war ja nichts Persönliches. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir war, was du gerade meinst. Also bei mir war es, ich gehe ganz offen mit, ist diese ASF-Akademie oder dieser ASF-Streaming-Dienst. Ja, genau. Und der AFS, genau, schöne Grüße, das ist eine mit Sicherheit eine gute Sache, aber eben, ich habe aus zwei Gründen abgelehnt. Einmal, weil ich mich mit dieser Dozententätigkeit generell, es ist ja eine Art, es ist nicht jetzt keine Live-Dozententätigkeit, aber mit dieser Dozententätigkeit habe ich 2018 für mich abgeschlossen, wo ich alle meine Dozententätigkeiten an Unis abgelegt habe. Und zudem genau, was du auch gesagt hast, dieses sich dahinstellen und aufzeichnen und dann in eine, zudem noch alleine in eine Kamera sprechen, das fällt mir so ungemein schwer, dass es, glaube ich, so viel Energieaufwand wäre, um da was zu produzieren, und ich muss mit meiner Lebensenergie und mit meiner Lebenszeit auch langsam aufpassen, dass ich die Energie dorthin stecke, was mir leichter fällt. So, jetzt kann man natürlich sagen, man kann ja alles noch mal lernen und man kann ja mal über seinen eigenen Schatten springen, aber ich glaube, wir beide haben auch ein Alter langsam erreicht, wo ich glaube mal nicht mehr über jeden Schatten springen muss. Und
Also gerade wenn es auch noch andere Möglichkeiten gibt, ne? Also wenn du sagst, okay, das will ich nicht, aber das andere mache ich dafür, dann ist es ja vollkommen okay, ne? Dann herauszufinden, so ticke ich einfach nicht.
Genau.
Okay, also lest euch gerne mal rein. Das Ding ist in den Shownotes mit drin. Search Engine Land. Zweites Thema, da weiß ich schon, dass wir offensichtlich eine vielleicht etwas konträre Meinung haben werden, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, ohne das zu vertiefen. Interessanterweise, wenn ich auf die Seite gehe, grüßt mich auch direkt der Martin Brosi von AFS Plus, wo wir unlängst noch drüber gesprochen haben. Genau. Es gibt wieder einen neuen SEO-Contest und ich habe die Website agenturtipp.de verlinkt und für alle, die das nicht kennen, gibt's ja regelmäßig und auch schon seit Jahren. Es wird ein Kunstwort herausgegriffen, so wie Sandstrand-SEO, Content-Bär oder Sommer-SEO war es in der Vergangenheit. Also ein Keyword, was es so vorher noch nicht gab. Und dann hast du x Tage Zeit, in diesem Fall sind es ungefähr 4 Wochen, um darauf zu optimieren und nach vorne zu kommen. Und irgendwie gewinnen die immer, der vorne ist, kriegt irgendwie Preise. Platz 1 ist diesmal, glaube ich, ein SEO-Day-Ticket und auch ein Party-Ticket. Also
in der Regel gewinnen diese Contests meistens die meisten Links aufgebaut haben.
Ja.
Kann man eigentlich als Korrelation so feststellen.
Und wir hatten jetzt ja im Vorgespräch, hatten wir nur ganz kurz das Thema angerissen und ich dachte eigentlich, boah, der Olaf, der bläst jetzt genau in mein Horn. Olaf hat sich aber unterbewusst vielleicht für was komplett anderes entschieden. Nämlich, du nimmst daran teil an diesem Contest, oder?
Ich habe mich zumindest angemeldet. Ich habe ja einmal bei dem SEO Day Contest von vor 2-3 Jahren teilgenommen. Da habe ich einen 3. Platz gemacht. Habe ein Messerset gewonnen, was mir der Nils Danke dann in Hannover feierlich übergeben hat.
Respekt.
Die Messer habe ich heute auch noch im Einsatz. Ich mache das tatsächlich. Dieses Jahr habe ich mir das so angeguckt. Letztes Jahr war ich nur als Sponsor dabei, glaube ich. Mhm. Habe da noch ein Premium-Content-Paket gesponsert. Diesmal hatte ich es mich irgendwie gepackt. Habe gedacht, komm, du bist gerade so in Optimierungslaune. Das ist schnell gemacht. Es kostet nicht viel Zeit. Und einfach aus sportlichen Aspekt will ich mich da mal wieder messen und gucken, was der alte Mann noch kann.
Okay. Also mein Problem mit diesen Contests ist eigentlich, dass sie mit der Realität in der Regel nichts zu tun haben. Ich meine, du hast es ja eben auch gesagt, so primär gewinnt halt der Backlinks aufbaut, weil das sind natürlich, sind es oft einfach brandneue Domains. Manche machen es einfach auch als Unterordner oder Subdomain auf einer bestehenden Domain, das geht natürlich auch. Auf jeden Fall brauchst du halt Backlinks. Also ich finde, das, was man größtenteils daraus ziehen kann, ist eigentlich, wo generiert man heutzutage mit relativ geringem Aufwand Backlinks. Weil auch das ist ja, glaube ich, allen klar, jemand, der hier 4 Wochen an diesem Contest mitmacht und wo der Höchstpreis ein SEO-Day-Ticket ist, wird sich jetzt natürlich nicht komplett den Hintern aufreißen und da hunderte von Stunden reinstecken und vielleicht Backlinks aufbauen, die vollkommen unangreifbar sind. Und deswegen finde ich den Erkenntnis, also ich gucke mir das auch immer an. Ich gucke mir vor allem gerne halt auch die Backlinks an, die dabei entstehen, weil das, wie gesagt, das finde ich eigentlich so das Spannendste. Mehr kann ich da aber selten rausziehen, muss ich sagen. Und dann ist es ja, finde ich es relativ unspannend, weil es auch mit dem, was man so als SEO, als Agentur-SEO für ein B2B-Unternehmen oder für einen Online-Shop oder sonst für ein KMU, sind das ja überwiegend Maßnahmen, die man für die überhaupt gar nicht machen würde. Also ist das, wenn du das gewinnst, ist das indikativ dafür, dass du ein guter SEO bist. Und da habe ich immer so meine Probleme mit.
Nee, definitiv nicht. Also für mich ist es Sport. Das ist wie so ein sportlicher Wettkampf. Das hat aber, wie du sagst, nicht viel mit der Realität zu tun, weil ich weiß auf der einen Seite aber schon, was ich an Assets schon da liegen habe und dass die mir natürlich helfen bei so einem Contest. Das sind einmal die Zahl der Seiten, auf die ich Zugriff habe, wo ich Links schnell erzeugen kann, und natürlich die Autorität der Domain, die wir haben.
Ja.
Und das sind zwei Sachen, die, das ist für mich immer noch mal schön. Ich mache bei so einem Contest eher dann so mit, um zu gucken, wie viel Power kann ich mit diesen Assets noch erzeugen, auf die ich Zugriff habe. So, das sieht man, da kann man in so einem jungfräulichen Keyword-Bereich doch immer ganz schnell, ganz schön sehen, wie viel Aufwand wann wie weit kommt. So, das ist für mich halt das auch das Spannende so mal. Und die Assets sind halt da und die man nutzen kann und die viel mehr, ich werde auch kein Bein ausreißen irgendwie für diesen Contest. Da werde ich 2-3 Stunden Zeit investieren, das war's. Und dann wird es halt sehen, wo ich am Schluss stehe. Und wie du sagst, also ich finde es auch spannend, mal sich dann die Backlinks anzugucken, die Kollegen und Kolleginnen da aufgebaut haben. Am Schluss weiß ich eh wieder, wer gewinnt. Es sind eigentlich fast immer die gleichen, die gewinnen. Und dass die stechen oft auch durch massiven Backlink-Aufbau auf ihre eigenen Agenturseiten heraus. Also da weißt du ganz genau, wie deren SEO-Strategie ist. Und zwar 90% Backlinks und 10% der Rest.
Ja. Wobei man natürlich auch
ja. Machen wir ja bei unseren Kundenprojekten nicht so in so einem Anteil, ne?
Aber das andere geht ja dann eigentlich auch nicht, weil es geht ja nur um dieses eine Ranking. Es geht ja nicht darum zu sagen, hier ist ein ganzes Keyword-Cluster und dafür sollst du ranken, weil für dieses erfundene Keyword gibt's ja überhaupt keine Suchbegriffskombinationen, auf die du abziehst, oder Cluster an Suchbegriffen. Und gerade auch deswegen, oder auch weil es keine Erwartung von Google an dieses Keyword gibt, ne, sie haben ja noch wenig gelernt, was erwarte ich typischerweise auf einer Seite zum Thema XYZ. Deswegen glaube ich auch, dass es in der Regel weniger der Content ist. Ich meine, das Einzige, was man spannenderweise sehen kann manchmal, ist, welche Markups alle so verwendet werden, in welchen Hoffnungen eigentlich.
Also da ist ja wirklich. Da wird so einmal so alles durchgespielt, was man machen kann. Aber das ist auch ein schönes Zeichen, dass diese Menschen auch oft noch gar kein Verständnis dafür hatten oder so wenig Ranking-Erfahrung haben, weil sie einmal die ganze Checklist durcharbeiten irgendwie. Ich habe ja gerade gesagt, ich investiere 2-3 Stunden maximal und konzentriere mich da wirklich aus der nach meiner Erfahrung größten Hebel und das war's. Und fange da nicht mit strukturierten Daten oder so einem Kram an irgendwie.
Ja. Also da wird wirklich die Suchgalerie einmal komplett von oben bis unten durchgespielt. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Also um wirklich jeden irgendwie Vorteil herauszuarbeiten. Von daher ist es dann an dem Punkt dann doch wieder spannend. Ich weiß nicht, wie die anderen Agenturen das so handeln, ob das eher so ein Trainee-Thema ist, so hey, hier kommt, probiert euch aus, macht mal was. Dafür fände ich es eigentlich ganz spannend. Aber zumindest,
also die tun's nicht. Diese Agenturen nutzen es auch oft als PR-Instrument, glaube ich, weil die Agenturen, findest du, die arbeiten sehr, diese Agenturen haben oft keine Personenmarken an Bord, wie wir es haben, sondern die sind auch so ein bisschen so Award- und Zertifizierungsjäger. Ja. Und da passt das halt auch besser in deren PR- und Marketingstrategie, was legitim ist, ne? Damit will ich nichts gegen sagen. Aber wenn sie diese Personen nicht an Bord haben, die irgendwie nach außen stechen können als Vorreiter oder als Figuren, Gesichter, dann müssen sie halt irgendwie anders Vertrauen erwecken, ne? Ja. Ob jetzt so ein SEO-Contest das Beste ist, um Vertrauen zu erwecken, weiß ich nicht. Aber.
Ja, zumindest verstehen es die Neukunden ja vielleicht nicht in gleichem Maße, wie wenig aussagekräftig das ist. Ne? Aber also spannend ist ja auf jeden Fall, das heißt für OMKF im Mai werden wir uns das noch nicht angucken können, weil dann ist der Contest noch nicht gelaufen. Aber im Juni können wir ja noch mal einen Rückblick wagen, dann als Wach.
Auf jeden Fall.
Schauen, wer
gewonnen. Und ich brauche einen Backlink von der UM-Café-Seite.
Okay. Ja, ich rede mal mit dem Webmaster. Ich guck mal, was da geht. Ja.
Aber das Ding fängt. Melde ich mich jetzt schon mal an.
Das Ding fängt sowieso erst am 25. April an. Dann ist Kickoff und geht bis zum 24. Mai und dann steht quasi, also ist quasi so ein Stichtag-Ding, nicht so eine Summe, sondern wer am Stichtag um, weiß ich, 0 Uhr wahrscheinlich dann auf Platz 1 ist, der hat es dann eben einfach geholt. Der
oder dann kann ich ja so als Cliffhanger, dann erzähle ich auch mal ein bisschen, was ich mit der Seite gemacht habe, um auf Platz 1 bis 10, das ist schon Ziel, 1 bis 10 Platz irgendwie zu gelangen.
Okay. Ja, wir könnten eigentlich zum dritten und Hauptthema kommen. Du hast was mitgebracht.
Ja,
pitch doch
mal. Es geht um ein Thema, das hatten wir vor, ich weiß nicht, letztes Jahr irgendwann in der Folge, da aufgrund eines Blogbeitrags im Animals Blog, den wir immer wieder gerne erwähnen. Ja. Und zwar ist das eine Ergänzung. Es geht erstmal, und zwar der gute Bill Slavsky, der leider letztes Jahr von uns gegangen ist. Also das ist jetzt kein Blabla. Es gibt wirklich wenig Menschen, die mich in dem SEO-Bereich so inspiriert haben wie der gute Bill und ich auch mit ihm auch hin und wieder auch immer wieder Kontakt hatte. Und leider, ja, ist einer der größten SEO-Pioniere unserer Zeit, beziehungsweise der SEO-Geschichte ever, glaube ich, damit von uns gegangen. Und er hat im Juni 2020, wie er es so gerne gemacht hat, über ein Patent geschrieben, was sich mit dem Thema Information Gain beschäftigt. Und ich versuche noch mal kurz das, was in dem Animals-Blog damals, den wir besprochen haben, ging es auch um Information Gain. Was ist Information Gain? Information Gain bedeutet im Endeffekt eine Informationslücke, glaube ich, heißt das übersetzt. Ne? Mhm. Also so eine Informationslücke, die gefüllt werden sollte. Und das kann man auf zweierlei Weise auslegen. In dem Animals-Blog-Beitrag ging es eher um eine generelle Informationslücke. Also da ging es darum, wie viel gleichartigen Aussagen, Meinungen, Content man in den vorderen Suchergebnissen ausspielt und verschiedene artige Inhalte man im Endeffekt auch mit verschiedenen Aussagen und verschiedenen Meinungen man vorne zulässt oder ob man eher so ein Knowledge Base oder so ein Konsens halt folgt bei der Auslieferung der Inhalte. Und diesen Information Gain kann man halt auf zweierlei Weise betrachten. Einmal als so einen generellen nutzerunabhängigen Information Gain und einen nutzerbezogenen Information Gain. Und in dem Animals Blogbeitrag ging es eher um so einen generellen Information Gain. Also, dass geguckt wird, dieses Dokument hat die und die Aspekte mit drin aufgeführt, das hat die und die Aspekte mit aufgeführt. Und wir versuchen da eine möglichste Diversifizität in den Suchergebnissen abzubilden. Ich glaube, das war so das Wort, glaube ich. Und bei dem Patent, was der gute Bill sich betrachtet hat, hat es doch einen sehr stark nutzerbezogenen Kontext gehabt. Also, dass wirklich geguckt wird, welche Informationen hat der Nutzer in seiner bisherigen Recherche in der Suchmaschine schon zu sich genommen und dann ganz individuell die Suchergebnisse dann nach einem Information Gain Score auszuliefern, bezogen auf den jeweiligen Nutzer und was er schon gesehen hat, um ihm dann vor allem Dokumente vorne auszuspielen mit Informationen, die er vielleicht noch nicht kennt. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen irgendwie. Und das fand ich ganz spannend, weil es geht ja auch darum, es gibt, muss man eben auch die Themen oder die Topic-Ebene mit reinnehmen, weil es gibt mit Sicherheit Themenbereiche, wo es einen gemeinsamen Konsens geben muss. Also ich sag mal die ultimative Wahrheit. Aha. Und nun mal kein großer Gain möglich ist. Und es gibt Themenbereiche, wo es durchaus eine Vielfalt an Meinungen, Perspektiven sogar zulässig sein müssen und auch ausgeliefert werden müssen. Also da sehe ich nämlich auch noch mal so ein Unterschied. Und ja, jetzt habe ich ganz viel Aspekte und Perspektiven da so reingeworfen, einmal umgerührt und jetzt schiebe ich die Suppe mal zu dir rüber.
Ja, ich mag gar nicht so sehr Suppe, aber ja. Genau, wir haben uns ja schon mal dazu ausgetauscht und ich frage mich nach wie vor wirklich, wieso der ob das Ganze sinnvoll ist, auch basierend auf dem, was mit Konsens eben war. Weil es gibt einfach Themen, finde ich, zum Beispiel im medizinischen Bereich, da gibt es einfach einen Konsens. Die Symptome einer Lungenentzündung sind eindeutig. Und wenn jetzt noch einer ein Dokument dazu schreibt, dann muss da zwangsweise das Gleiche drinstehen, weil es kann gar nicht anders sein. Und dann wäre vielleicht bestenfalls noch die Frage, kannst du noch mehr als der andere da reinpacken? Und das wäre ja dann nur dadurch möglich, dass du noch diverse Meinungen reinpackst oder, weiß ich, noch mehr Röntgenbilder oder sowas oder was in manchen Themenbereichen einfach sehr, sehr schwierig ist. Und da muss ich auch sagen, habe ich nie eine richtige Meinung zu entwickelt. Also lohnt es ab einem ganz bestimmten Punkt noch, wenn es schon viele Dokumente zu einem Thema gibt, lohnt es dann noch, das nächste Dokument dazu zu schreiben? Weil theoretisch hast
du. Aber was rankt dann, was glaubst du dann? Also wenn in so einem Case, wie du es eben beschrieben hast, was ist dann das entscheidende Ranking-Kriterium? Also dann kann es der Content alleine ja nicht mehr sein.
Ja, ich meine, in so einem Szenario könnte es ja ziemlich viel sein. Also ohnehin ist es unfair, weil die bestehenden Inhalte hätten vielleicht schon Backlinks aufgebaut oder so. Also das immer alles eins zu eins miteinander zu vergleichen, kriegst du natürlich echt nicht hin. Grundsätzlich liebe ich diese Idee von dem Information Gain, was ja eigentlich nichts anderes heißt, als du musst ein Dokument liefern, was besser ist, was mehr relevante Informationen bietet als der Rest. Aber es gibt eben einfach viele Themen, wo du das nicht mehr kannst. Immer in meinungsbezogenen Themen, im politischen und so ist das Ganze natürlich kein Thema. Aber sobald es gerade in diese Your Money or Your Life Themen wie Medizin reingeht, hast du ja einfach überhaupt keine Chance mehr. Und auf der anderen Seite ist man ja auch versucht, so ein Dokument nicht beliebig stark aufzublähen. Also nicht zu sagen, so, jetzt schreibe ich aber noch 1000 Wörter mehr rein. Ich habe nämlich noch 10 Koryphäen zum gleichen Thema befragt und die haben mir auch noch jeweils ihre Meinung geschickt. Und irgendwann hast du ja auch ein unlesbares Dokument, obwohl du immer noch über das gleiche Thema sprichst und eigentlich immer noch vielleicht einen kleinen Information Gain oben drauf packst.
Information Gain, vielleicht auch kann man das auch erweitern um ein Format Gain, wo wir gerade vorhin über Formate gesprochen haben, dass man eventuell an weitere Medienformate mit einbindet, eine Infografik, ein Video, ja. Und dadurch halt das Dokument gar nicht inhaltlich, also von den Perspektiven, mehr aufbläht noch oder noch besser versucht zu machen oder vielschichtiger zu machen, sondern dass man die Medienformate halt vielschichtiger gestaltet. Aber das würde jetzt eher so ein Format-Gain sein als ein Information-Gain.
Also was man natürlich immer auch noch reinpacken kann, ist natürlich auch einfach Links auf andere Websites. Ne? Also wenn wir jetzt bei der Lungenentzündung bleiben, könntest du ja auch sagen, wer sind die führenden Experten dafür? Oder hier ist noch ein Link auf den Wikipedia-Artikel, der hat so das Klassische, ne? Oder Vorher-Nachher-Bilder von Röntgen oder ich habe keine Ahnung. Aber irgendwann wird es halt ziemlich schwierig. Oder wenn du, so wie die ganzen Baumärkte, musst du jetzt noch einen Artikel schreiben als 6. Baumarkt zum Thema Laminat verlegen. Die anderen haben das Thema aber schon komplett gut abgewickelt. Was willst du denn noch wirklich machen jetzt?
Machen viele, ne? Also ja. Du bist ja selber noch aktiv draußen. Alle diese Elefantenpfade werden halt, das ist Standard, dass die Elefantenpfade nachgelaufen werden. Guck mal, die machen das und das und das müssen wir auch machen, anstatt mal zu überlegen, guck ich mir mal die Konkurrenzdokumente an und denk mir so, das ist schon echt gut, ne? Und wenn ich das so denke, schon so, bis ich da das, was Gleichwertiges oder sogar noch Besseres aufgebaut habe, oder geht das überhaupt noch, was Besseres aufzubauen, dass ich dann vielleicht die Finger lieber davon lasse, obwohl das auf den ersten Blick so attraktiv erscheint, das Keyword und das Thema.
Ja, und das kannst du ja in manchen Bereichen machen, wo du einfach sagst, unsere Konkurrenz hat schon 20 Themen abgedeckt und sehr gut abgedeckt, hier liegen aber noch 100 andere Themen rum, die für uns auch wichtig sind, dann machen wir halt die. Das kannst du machen, aber wenn du im Baumarkt bist, dann gibt's halt diese Laminatthemen und es gibt irgendwie, Fensterreinigen-Themen oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich einfach Themen, die sehr hochvolumig sind, die für dich sehr attraktiv sind. Und dann finde ich es auch im Agenturalltag sehr schwierig, da noch zu argumentieren, wie können wir diesen Content denn besser machen? Gerade Rand Fishkin hat ja immer dieses 10 times Content als großes Motto. Fand ich immer einen sehr interessanten Gedanken, aber manchmal schaffst du das einfach nicht, weil eben schon ob wir jetzt einen Benedikt Kirch bei Obi uns angucken, die machen ja alle einen geilen Job. Die stehen ja auch morgens auf und wissen einfach genau, was sie tun. Und dann hast du an manchen Stellen einfach keine Chance, dass du es besser machst. Du kannst natürlich immer für bestimmte Kombinationen noch weiter nach oben kommen mit dem Artikel. Aber am Ende des Tages hat dieser andere Beitrag vielleicht schon 5 Jahre perfekte Historie und 17 Backlinks. Und dann musst du eigentlich fast schon wieder anfangen und musst 18 Backlinks aufbauen, was natürlich auch nicht ganz im Sinne des Betrachters ist. Das sehe ich wirklich als ein reales Problem in der Praxis, weil es diese Ausweichthemen einfach manchmal nicht gibt, wo man sagt, okay, das über X schreibe ich jetzt nicht mehr, das ist abgedroschen, wir schreiben über Y. Das hast du ja manchmal einfach nicht.
Ja, es ist, tja, aber wie gehen wir mit Information Gains, um da wieder zurückzukommen? Jetzt mal einfach aus dem Nutzer, für den nicht aus SEO-Sicht, sondern aus der Sicht eines Suchmaschinennutzers. Ist es eigentlich ja schon, ich finde es eine gute Sache. Also ich finde, das Thema, es gibt ja dieses wissenschaftliche Paper, wo es um Knowledge-Based Trust geht, wo ich ja glaube, dass es auch in EEAT irgendwie eine Rolle spielt, im ganzen EEAT-Kontext. Und was gerade bei medizinischen Themen oder bei Your Money, Your Life-Themen halt sehr wichtig ist. Da geht Google dann lieber auf Nummer sicher und nimmt den Konsens und rankt Dokumente, die dem Konsens entsprechen, vorne, als da irgendwelche mehr Experimente mit alternativen Meinungen irgendwie zu machen. Und ich bin da so ein bisschen ambivalent, ne, weil wo wird da die Grenze gezogen? Wann ist der Konsens, der allgemeine Konsens, der bessere Weg und wo ist die Diversität der bessere Weg, bei welchen Themen, ne? Da so eine Grenze, so eine Linie zu ziehen, ist, halte ich für gar nicht so trivial irgendwie, auch aus gesellschaftlicher, meinungspolitischer Sicht so.
Das wäre natürlich cool, wenn es einen Schalter bei Google gäbe, dass ich sage, hey, ich will eher das langweilige Zeug oder ich will den Standard lesen. Gerade im Investmentbereich könnte das interessant sein. Also ich will das wissen, was alle so zusammen sagen, weil das ist so das,
womit einen wirklichen Schalter für den Nutzer auch.
Ja, für den Nutzer,
jetzt hinten im Backend, ja.
Nee, das nicht, aber wo ich einfach bei Finanzthemen, wo ich einfach sagen kann, ich will das, worauf sich alle geeinigt haben, ne? Also ETFs sind sinnvoll. Oder ich will halt auch den crazy Shit haben.
Experimenteller, so, ja. Ja, absolut, finde ich auch interessanten Ansatz.
Aber ich vermute mal, dass es dazu nicht kommen wird. Was das Ganze aber auf jeden Fall offenlegt, ist natürlich ein klassisches Dilemma, was so eine Suchmaschine hat, nämlich, dass sie an einer Stelle relativ zentral einmal definieren muss, was wollen wir eigentlich so ausliefern als Ergebnisse.
Und das was ist der Bias irgendwie auch, ne? Was ist, ja, genau, was ist so ne? Was ist der Bias, den ich hier gerade fahre? Ist es eher konservativ oder ist es eher experimentell revolutionär?
Ja, und das ist natürlich jetzt bei den ganzen Chatbots, ich finde, es passt ungefähr in das gleiche Thema, ne? Google möchte halt quasi keinen Fehler machen. Google möchte den Leuten immer ein solides, ausbalanciertes Suchergebnis liefern. Aber vielleicht ist das gar nicht, was der Nutzer gerade möchte, sondern er möchte vielleicht eher das wilde Zeug haben oder ich weiß nicht, ich bin für sehr alternativ medizinische Themen offen. Dann hilft mir NetDoctor und OnMeda natürlich nicht einen Millimeter weiter, sondern dann muss ich halt an die harten Websites dran. Die finden
also was ich halt sehe, ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Betreiber von einem alternativen Heilpraxisportal. Die sind zumindest gestartet und sind dann so ein bisschen auch mehr in Richtung Schulmedizin gegangen, aber die hat halt die Core-Updates zurück komplett zerlegt, ne?
Ja.
Also die mussten zig Leute entlassen.
Da gab es ja ein paar Websites in den USA die richtig gelitten haben und da auch öffentlich gegen vorgegangen sind, hatten natürlich keine Chance, aber
also die hat, aber das ist wirklich existenziell, da sind mehrere Leute arbeitslos geworden, weil die halt mit jedem Core-Update so einen auf den Sack bekommen haben und sich davor noch nicht erholt haben, obwohl sie gute Recherchearbeit gemacht haben, mit Studien gearbeitet haben, auch nicht nur den crazy Shit gemacht haben, auch ein bisschen umgeschwenkt sind, mehr schulmedizinischen oder dem Konsens auch zu folgen etc., hat aber alles nichts mehr gebracht. Ne? Das hat die einfach, da heißt Google ganz strikt dem Konsens folgend einmal mit der Walze durchgegangen.
Ja, ich meine, das sind echt harte Themen, also gerade Medizinportale habe ich früher viel beraten, möchte ich definitiv nicht mehr machen. Die gleichen Einschränkungen hast du natürlich bei anderen Themen nicht, oder es gibt ja auch gerade im B2B, wenn es um diesen Information Gain geht, da hast du es natürlich deutlichst einfacher, weil es einfach auch nur 3-4 Artikel zu einem Thema gibt. Bestenfalls, wenn denn überhaupt. Ne? Also ich glaube, wir halten uns eher so in den Extremfällen auf und das stimmt natürlich auch, aber Information Gain als Prinzip halte ich immer noch für extremst wichtig für alle da draußen, weil
es geht um eine Meinungsbildung und ja. Nicht eine, es geht um diverses Meinungsbild und das halte ich für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft auch für wahnsinnig wichtig. Bloß ne, bei manchen Feldern, Corona und so, kann ich das verstehen, warum da manche Sachen nicht nach vorne kommen sollten. So, aber generell bei vielen Themen bin ich Freund von einem generellen Meinungsbild, weil fange ich nicht mit den gesellschaftlichen Auswirkungen an, aber die wir, glaube ich, schon sehen, die wir gerade über Corona gesehen haben, ist, dass wir doch eine ziemliche, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du raus, Mentalität erlebt haben, die halt zu der Spaltung geführt hat, die halt bis heute, glaube ich, immer noch nachschwelt. Ne?
Ja, also ich würde es jetzt gar nicht auf das gesellschaftspolitische Niveau oder auf das Thema kommen wollen.
Aber die Suchmaschine ist ein Teil davon. Ne?
Sie ist ein Teil davon, weil sie eben dir etwas auswählt. Und wenn ich jetzt meine minderjährigen Kinder fragen würde, dann könnten die jetzt das nicht so fein auseinandergliedern und sagen, ja, das, was da an Position 1 steht, das hat sich jetzt jemand sehr gewissenhaft angeguckt und das, was da steht, das stimmt und so. Und deswegen ist das natürlich ein Thema und da vielleicht auch nochmal Bezug nehmend auf das Interview mit dem Pichai von Google. Dass Google diese gesellschaftliche Verantwortung hat, das sehen sie ja auch so, das akzeptieren sie auch für sich. Und ich glaube, es ist einfach ein Kernproblem. Es gibt nie ein perfektes Suchergebnis. Eigentlich müsstest du vorher eben genauer sagen, nicht nur eine Suchanfrage, sondern was willst du eigentlich haben? Willst du den Konsens haben? Willst du eine abweichende Meinung haben? Willst du eine neue Meinung haben, die es vorher noch nicht gab und sowas? Aber so funktionieren Suchmaschinen ja leider im Moment.
Ja, im Moment nicht, aber da können wir doch mal zum Schluss, glaube ich, kurz zu diesem Maggi, was sie davor haben, angeblich. Ich halte ja diese Meldung eher für eine PR-Ablenkung bezüglich der Samsung-Gedanken, die da geäußert wurden. Jupp. Weil das war mir zeitlich wieder viel zu nah aneinander, das mit den Samsung-geleakten Samsung-Gedanken hin zu, wir machen eine neue Suchmaschine. Das war ja innerhalb von 24 Stunden kamen diese beiden Meldungen raus. Das wirkte für mich irgendwie auch ein bisschen wieder so kurz mal eine Ablenkungsrakete schießen irgendwie, ja. Dass die bloß nicht sich zu viel auf Samsung konzentrieren. Aber generell, was sie da geschrieben haben, trotzdem sieht es ja so aus, als ob diese neue Suchmaschine deutlich personalisierter sein wird und sehr viel auf den einzelnen Nutzer und deren Interessen abgerichtet sein wird, als wir es aktuell haben. Weil Google war ja schon mal deutlich personalisierter, ja. Vor 10 Jahren oder wann das war. Und das haben sie ja wieder zurückgedreht. Dann eigentlich haben wir jetzt ja nur noch gerade den Standort als wirkliche Personalisierung. Ja. Wo ich gerade suche als Personalisierungsfaktor, sonst gibt's da nicht mehr viel. Die Suchhistorie in ganz kleinen Stücken, aber auch nicht so richtig radikal, aber diese, und was sie im Rahmen von diesem Maggi oder Maggi gesprochen haben, ja. War ja wirklich ein hoher Grad der Personalisierung und sehr stark auf den bisherigen Weg des Nutzers ausgerichtet, so. Und das wäre ja so ein Ding, was du auch beschrieben hast. Wenn ich natürlich sehr viel mehr alternative Quellen angucke, dann werden mir zukünftig auch mehr alternative Quellen in den Suchergebnissen ausgeliefert. Ich glaube, da ist es dann aber auch wichtig, dass es dann wieder nicht zu einseitig wird, dass mir nur alternative Quellen ausgegeben werden.
Ich hatte gerade den Eindruck, das wäre ja dann so, als wenn die Suchmaschine Richtung soziales Netzwerk geht. Ne? Also ich kriege immer mehr von dem gleichen Nazi-Krempel geliefert, nur weil ich Nazi-Freunde habe und aber auch das wird man ausbalancieren müssen, ne?
Absolut. Und da geht's auch wieder um Diversität, ne? Ja. Also, weil die Bubble, dann haben wir wieder diese Bubble-Problematik. Okay, Markus.
Okay, Olaf.
Ich glaube, das sollte für heute reichen. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder so hoffentlich zahlreich und auch geduldig bis zum Ende durchgehalten habt. Wir sind dann nächsten Monat wieder da. Folgt uns bei Spotify, abonniert uns da bei den üblichen Podcast-Plattformen, gerne auch bei iTunes, Apple Podcast, Bewertung schreiben. Ja, Ich bin damit raus. Markus, hast du noch was?
Nö, jetzt kommt die Musik.
Zuhörer, Zuhörerin. Jetzt kommt die Musik. So, okay, dann viel Spaß bei der Musik.
Tschö.
Tschüss.
OM-Café, OM-Café, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Café.
Let's get ready to rumble!
OM-Café.